Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.
Heute schauen wir uns mal die Schilddrüse an und ich glaube, da hast du auch viele Erfahrungen aus deiner Praxis, dass Menschen, die vermeintlich ein Schilddrüsenproblem haben, zu dir kommen. Aber es fängt dann schon an, dass eigentlich gar nicht alle Ergebnisse und Daten da sind, wie man sie bräuchte, ne?
Genau. Viele wissen, sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion, aber sie wissen gar nicht, ob da noch etwas anderes dahinter steckt, weil es wird nicht untersucht. Und ich empfehle sehr, dass gerade bei der Schilddrüse eine relativ vollständige Untersuchung der Schilddrüsenmarker gemacht wird. Also ich zähle mal auf, was in der Regel gemacht wird und was ich für wichtig halte. Und was auch sehr wichtig ist, damit die Schilddrüse gut funktioniert und was wir machen können, damit da wirklich mal Heilung zumindest mal auf den Weg gebracht wird. Also ein Patient kommt und sagt, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion unter anderem, ich mache die Anamnese und dann nimmt sie meistens Frauen, schon seit Jahren Schilddrüsenhormone ein und ich frage, wissen Sie, ob Sie eine Hashimoto haben? Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die zu einer Unterfunktion führt. Das wissen die sehr häufig nicht. Und ich finde das sehr schade, dass das noch nicht mal angeguckt wird, weil es eine völlig andere Herangehensweise erfordert. Und es reicht nicht einfach nur, die Schilddrüsenhormone auszugleichen, weil die Autoimmunerkrankung läuft im Hintergrund weiter und macht andere Probleme, die auch noch mit Sicherheit eine Rolle spielen. Sonst wäre der Patient nicht bei mir. Also meistens messen die TSH, das ist das schilddrüsenstimulierendes Hormon. Eigentlich ist das kein Schilddrüsenhormon, sondern es ist ein Hormon der Hirnanhangdrüse, das den Befehl der Schilddrüse gibt, produziere Hormone. Was man definitiv dann noch messen müsste, ist das freie T4 und das freie T3. Das T4 ist das inaktive Hormon, daraus wird die T3 produziert, was eigentlich an den Rezeptoren in unserem Körper andocken kann und wirksam ist. Und ich möchte sehr gerne noch das Reverse T3 ansprechen. Das ist im Prinzip ein Chiralitätsmolekül, hat eine andere Struktur als die normale T3. Und wenn der hoch ist, dann kann die T3 nicht funktionieren. Also eigentlich müsste die Reverse T3 sehr, sehr niedrig sein. Dann wissen wir, die aktive Hormon kann arbeiten. Ansonsten müssen wir was machen, damit dieser T3 arbeiten kann. Dazu gehört, also ich habe was als TSH, T3, T4. Und ich empfehle immer, die Antikörper mitzumessen. Das ist das DPOAK, weil das ist sehr, sehr häufig positiv. Also viele, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, 3/4 der Patienten haben ein Hashimoto im Hintergrund, ohne dass sie das wissen. Und das Hashimoto läuft dann weiter. Die Symptome, die die Patienten haben, das ist oft, sie sind müde, sie frieren, die können nicht abnehmen, sie haben Verstopfung, sie haben Haarausfall, Heiserkeit, die Herzfrequenz ist oft sehr niedrig, manchmal. Also sie haben manchmal auch eine vergrößerte Schilddrüse, weil das reicht einfach nicht aus, nur mit dem Hormon zu arbeiten. Die Schilddrüsenfunktion ist absolut abhängig von Jodid. Und wenn wir das Jodid mitmessen, dann sehe ich sehr, sehr oft, dass das Jodid sehr, sehr niedrig ist. Und jeder sollte mindestens so 200 Mikrogramm zu sich nehmen. Das würde man normalerweise durch Fischkonsum schon ausgleichen können. Die meisten essen aber nicht ausreichend Fisch. Das andere ist, dass die Schilddrüsenhormone, also von dem T4, von dem Inaktiven, wird das nur mit Hilfe von Selen in die T3 umgewandelt. Wenn wir nicht genug Selen haben, funktioniert diese Umwandlung nicht richtig. Daher also definitiv diese beiden Werte noch mitmessen und für eine gute Versorgung 200 Milligramm Natriumselenit, bitte nicht Selenhefe, einnehmen, weil Selenhefe bringt zwar den Spiegel sehr hoch, aber macht andere Probleme. Natriumselenit akkumuliert nicht toxisch, macht keine Probleme, auch wenn man das mal über längere Zeit nimmt. Wobei, wenn die Patienten zu uns kommen, dann gucken wir schon, dass es irgendwie ausreichend ist. Wo finden wir Selen drin? Meistens ist er in den Paranüssen. Und das ist auch verrückt, weil viele essen viele Paranüsse. Und dann tatsächlich kann das seine Toxizität verursachen. Also ein Paranuss pro Tag reicht vollkommen aus. Also, wenn es sich herausstellt, dass jemand eine Schilddrüsenproblematik hat als Hashimoto, also Morbus Hashimoto ist bestätigt, dann empfehle ich sehr, dass wir andere Wege gehen. Da muss die Ernährung mit berücksichtigt werden, weil zum Beispiel Gluten hat eine hohe Ähnlichkeit zu dem Antikörper von den Schilddrüsenantikörper. Und immer wenn die Patienten glutenhaltiges essen, feuern sie Hashimoto mit. Das heißt, da müssen wir ein bisschen, mindestens das müssen wir berücksichtigen, damit das Hashimoto sich beruhigt. Dann der Darm spielt immer eine große Rolle bei allen Autoimmunerkrankungen. Oft finden wir da auch dann große Probleme, Dysbiosen, Entgleisungen, durchlässige Darmwand, die wiederum Autoimmunerkrankungen extrem begünstigen. Von daher denke ich, wenn wir eine bessere Grundlage dafür schaffen, von der Diagnostik her, dann können wir das viel besser beurteilen, was tatsächlich notwendig ist. Daher finde ich diese erweiterte Diagnostik sehr viel besser aus, wenn wir nur Schmalspur T3, also TSH angucken, wenn es um die Schilddrüse geht.
Insbesondere auch, weil die Symptome, ja, was weiß ich, was du aufgezählt hast, Müdigkeit, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall, das kann ja alles unterschiedliche Ursachen haben.
Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigan. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.